Für ein Grundeinkommen aufzurufen, gibt es viele, viele Gründe, die nicht mit der Corona-Krise zu tun haben. Stichwort Prekarität, also ungesicherte Einkommen von Menschen, hohe Armutsquoten in Deutschland, in Europa und weltweit. Aber die Corona-Krise zeigt eins noch einmal ganz deutlich. Sobald irgendwelche Aufträge wegbrechen, irgendwelche Gäste in Gaststätten fehlen, irgendwelche Sachen nicht mehr gekauft werden, also faktisch der Wirtschaftsmotor nicht mehr so brummt, der Konsummotor nicht mehr so brummt, haben die Menschen ein Problem, nämlich die in diesen Zweigen beschäftigt sind, an Einkommen zu kommen. Und das ist dann ein besonderer, dazukommender Auslöser. Wenn es also mal crasht, wenn es zu einer Krise kommt, spürt man ganz deutlich, wie marode dieses Wirtschafts- und Sozialsystem ist.
Spekulieren Sie doch einfach mal. Was wäre denn in Ihren Augen in der Krise anders gelaufen, wenn wir ein Grundeinkommen schon gehabt hätten?
Na, wir hätten die vielen Solo-Selbstständigen faktisch ganz schnell mit einem Grundeinkommen absichern können, indem wir sagen, jeder Mensch hat mindestens das Einkommen, was man braucht, um gut zu leben. Nehmen wir vielleicht mal die Höhe der Armutsrisikogrenze in etwa bei 1200 Euro netto im Monat. Und viele Menschen müssten dann nicht den ganzen bürokratischen Weg gehen, eventuell Hartz IV beantragen, die Soforthilfen beantragen etc. Also ein riesen bürokratischer Wust, sondern die Menschen hätten Geld, könnten erstmal gut überleben und dann schauen, was kann man sich Neues aufbauen, was kann man erhalten, was kann man auch während der Krise machen.
Den Aufruf gestartet haben ja nicht nur Sie, sondern über 20 Organisationen und auch über 160 Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kunst und Kultur, Politik, Kirchen etc. Können Sie mal einige nennen, die da mitmischen?
Also wir haben viele aus dem Wissenschaftsbereich, ob das jetzt Stefan Lessenich ist von der Uni München oder Professor Bernhard Neumerker von der Uni Freiburg oder von der Friedrich-Schiller-Universität, Klaus Dürre und andere. Also das sind die Wissenschaftler, die schon jahrelang sich mit dem maroden Wirtschafts- und Sozialsystem beschäftigen und sagen, wir brauchen eine ganz andere Art von sozialer Absicherung von Menschen, sprich die Entkopplung von Einkommen, was man bekommt, und einer Erwerbsarbeit. Dann haben wir viele Politikerinnen und Politiker, insbesondere aus der Partei Bündnis 90 Die Grünen und aus der Partei Die Linke, die sich seit Jahren schon für ein Grundeinkommen einsetzen. Weniger offen, manchmal sehr offen. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie die politische Lage in den jeweiligen Parteien und Parteiengremien sind. Dann haben wir sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler. Annie Hartmann zum Beispiel. Wir haben Filmschaffende. Wir haben Leute, die Theater machen, die sagen, das geht so nicht weiter, wir sind besonders stark betroffen. Und was natürlich dazu kommt, wir haben viele Menschen aus Zivilgesellschaften, Organisationen, also aus Initiativen, ob das jetzt Fraueninitiativen sind, ob das Menschen sind, die sagen, wir brauchen einen ganz anderen erweiterten Arbeitsbrief, Stichwort Care, Sorge muss im Mittelpunkt unseres Wirtschaftens stehen. Alle diese haben mit unterzeichnet.
Jetzt drei Fragen, die Sie vermutlich schon sehr, sehr oft gehört haben. Wie soll ein bedingungsloses Grundeinkommen finanziert werden? Welche Höhe soll es haben? Und warum hören dann nicht sofort alle zum Arbeiten auf, wenn sie ein solches Grundeinkommen haben? Also erstmal erste Frage, wie soll es finanziert werden?
Das ist relativ einfach. Wenn man sich die zunehmende Umverteilung von der Mitte her nach oben oder von unten her nach oben anschaut, also faktisch diese Kluft zwischen hohen und niedrigen Einkommen und die Kluft zwischen wenigen, die viel Vermögen haben und vielen, die so gut wie kein Vermögen haben, dann ist ganz klar, ein Grundeinkommen ist ohne weiteres zu finanzieren aus Vermögensabgaben, aus Finanztransaktionssteuern, also wo man mit auf dem Finanzmarkt spekulieren kann und auch natürlich von hohen Einkommen. Das sind so drei Möglichkeiten. Es gibt sicher weitere, zum Beispiel, wenn man daran denkt, dass es sinnvoll wäre, ökologisch bedenkliche Produkte mit einer höheren Steuer zu belegen, sodass man faktisch auch noch den Konsum in ökologische Bahnen lenken kann. Auch da kann man Einkommen generieren, was man für ein Grundeinkommen dann ausgeben könnte. Das wäre die Finanzierungsfrage.
Die Höhe dann?
Die Höhe ist, das ist relativ einfach zu sagen. Also wir vertreten ja die Position, dass das Grundeinkommen, so wie es auch von der Definition her gehandelt wird, die Existenz und Teilhabe sichern muss. Existent meint die materielle Existenz, Nahrung, Kleidung, Unterkunft, also Wohnung muss man bezahlen können und man muss sich natürlich auch einen Kinobesuch leisten können, sofern es nicht gerade eine Corona-Krise gibt. Man muss aber schlicht und ergreifend auch Internetzugänge haben können, man muss Kultur, man muss sich öffentliche Mobilität leisten können. Und da ist eine Möglichkeit, die Pfändungsfreigrenze heranzuziehen von der Höhe, das ist das Minimum, was Menschen behalten, wenn sie denn gepfändet werden. Das liegt circa bei 1.180 Euro. Die Armutsrisikogrenze ist auch so ein Wert, die liegt bei 1.200 Euro netto im Monat für jede Person.
Oft, wenn man mit Leuten über das Grundeinkommen diskutiert, sagen die ja dann sofort ganz schnell, ja, aber wenn ich jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen bekomme, warum soll ich dann überhaupt noch arbeiten? Was antworten Sie denen?
Also die Frage stellt sich ja erstens gar nicht so, wenn wir Studien verfolgen und wir fragen, was würdest du tun, wenn du ein Grundeinkommen hättest in dieser genannten Höhe, dann sagen die Leute, die Vollzeit arbeiten, ich würde meine Arbeitszeit reduzieren. Ich habe ein bestimmtes Einkommen schon bereits, ich kann auf 20, 30 Stunden Wochenarbeitszeit runtergehen. Das wiederum würde bedeuten, dass Leute, die erwerbslos sind und Erwerbsarbeit suchen, die Möglichkeit hätten, freie Stellen zu besetzen. Und warum ist da das Grundeinkommen sogar noch befördernd, dass die Leute Erwerbsarbeit aufnehmen? Ganz einfach. Heute, wenn man Hartz IV bezieht, wird der Verdienst, den man dann hat, wenn man eine geringfügige Beschäftigung aufnimmt, relativ schnell zu 80-90% abgezogen. Mit einem Grundeinkommen bekommt man den Verdienst obendrauf. Also es kommt dazu. Das heißt, der Anreiz, Erwerbsarbeit aufzunehmen, steigt sogar mit einem Grundeinkommen gegenüber dem heutigen Sozialsystem. Das heißt schlicht und ergreifend, das Grundeinkommen ist eine Möglichkeit für viele Menschen, mehr Möglichkeiten der Zeitsouveränität zu haben, also mehr zu sagen, ich will eine bestimmte Zeit für die Pflege meiner Angehörigen verwenden, für mein ehrenamtliches bürgerschaftliches Engagement und für Erwerbsarbeit. Also es ist eher ein Anreiz, aktiv zu werden, statt ein Abreiz. Heute haben wir ein System, was abreizt.
Jetzt gerade angesichts der Corona-Krise werden Ihnen ja beim Thema bedingungsloses Grundeinkommen, ich sag mal die Freiberufler, die Solo-Selbstständigen, die Freischaffenden, gerade die jetzt so viele Probleme haben, Sie haben es ja auch schon erwähnt, wahrscheinlich eher zustimmen, ein Grundeinkommen einzuführen als jetzt die Unternehmensseite, aber auch als die Seite der Gewerkschaften, die ja auch ein Grundeinkommen mehrheitlich, soweit ich das weiß, ablehnen. Wie können Sie die gewinnen?
Bei den Gewerkschaften und bei den Unternehmen gibt es ja unterschiedliche Stimmen. Also es gibt viele Gewerkschaftsfunktionäre, die dafür sind. Wir haben mehrere Anträge von Verdi, also im Verdi-Bereich, Bundeskongressen von Verdi, die für das Grundeinkommen plädieren. Sie sagen, wir müssen ein Konzept entwickeln, was gewerkschaftskompatibel, das heißt mit gewerkschaftspolitischen Forderungen übereinstimmt. Es gibt auch viele Unternehmer und Unternehmer, die dafür sind, aus verschiedensten Gründen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, warum ein Unternehmer dafür sein könnte. Das gilt übrigens auch für solidarische Ökonomie und für Genossenschaften. Mir ist doch lieber ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die aus freien Stücken, weil sie sich mit der Arbeit identifiziert, zu mir kommt und mit mir gemeinsam etwas herstellt, etwas arbeitet, als ein Mensch, der nur des Geldes wegen kommt. Das heißt, die Motivation, etwas zu tun, wird auch mit dem Grundeinkommen schlicht und ergreifend viel mehr freigesetzt, weil man sich die Erwerbsarbeit viel einfacher aussuchen kann, was man tun möchte. Und für Gewerkschaften ist ein anderes Argument eigentlich sehr relevant, wenn nicht, und ich komme dann auf das Problem zurück, wenn nicht einige Gewerkschaftsfunktionäre strikt dagegen wären. Das Argument ist ein relativ einfaches. Wer ein gesichertes Grundeinkommen als Rückhalt hat, kann sich einfach für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. Er muss nicht jede schlechte Arbeitsbedingung annehmen, nicht jede schlechte Entlohnung. Er muss nicht schlechte Arbeitsbedingungen, was Arbeitszeiten, was Jobinhalte betrifft, annehmen. Er kann sagen, Moment mal, das mache ich so nicht, dafür fordere ich bessere Arbeitsbedingungen, weil man abgesichert ist. Manche sagen, es ist ein zweites Streikgeld, was man sozusagen noch in der Tasche hat. Warum sagen aber einige Unternehmerinnen und Gewerkschaftsfunktionären, nein, das Grundeinkommen ist falsch? Schlicht und ergreifend, weil sie einen versinnflutlichen Arbeitsbegriff haben. Sie sind der Meinung, nur Erwerbsarbeit, nur Lohnarbeit ist sinnstiftend, ist integrativ, tut die Menschen zu etwas Sinnvollem bewegen. Sie negieren vollkommen, dass 70-80% der Tätigkeiten in dieser Gesellschaft nicht bezahlte Erwerbsarbeit ist.
Das, was Sie jetzt gesagt hatten, das hieße doch dann, es ging ja jetzt viel in der Corona-Krise über systemrelevante Berufe wie in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern, aber auch im Einzelhandel, dass dann diese Löhne, da wird ja oft beklagt, dass die Löhne so niedrig sind, dass diese Löhne steigen, weil mit einem Grundeinkommen wäre ich jetzt als Beschäftigter ja nicht mehr unbedingt darauf angewiesen, sondern könnte sagen, naja, also ein bisschen besser bezahlt, dann mache ich es, aber sonst nicht, oder? Verstehe ich Sie da richtig?
Das ist vollkommen richtig. Auch unabhängig vom Grundeinkommen müssen die unteren Lohngruppen enorm angehoben werden. Es kann nicht sein, ich gehe jetzt mal einfach in die Bereiche auch des Gesundheitswesens hinein, dass eine Krankenschwester die Hälfte von dem verdient, was ein Mensch bekommt, wenn er Autos baut, nämlich ökologischen Schrott auf gut Deutsch herstellt, um uns weiter die Umwelt zu verpesten. Das kann nicht sein. Wir brauchen eine dringende Debatte darüber, was sind gesellschaftlich notwendige Tätigkeiten? Was brauchen die Menschen wirklich zum guten Leben? Was ist ökologisch verträglich? Und das hat man jetzt deutlich bei dieser Debatte systemrelevante Tätigkeiten gemerkt. Worauf kommt es eigentlich in der Gesellschaft an? Nämlich auf Arbeiten und Produktion, die für alle Menschen ein gutes Leben faktisch ermöglichen. Und da muss auch ordentlich bezahlt werden, wobei wir an anderer Stelle eben wieder von Ausgaben einsparen können. Schauen Sie sich verschiedene Subventionen an für Luftfahrtindustrie etc. Dort können wir Einsparvolumen nutzen, um zum Beispiel Gesundheitswesen und Grundeinkommen ordentlich zu finanzieren.
Letzte Frage noch. Sie haben einen Aufruf gestartet jetzt. Wir haben darüber gesprochen. Viele Persönlichkeiten haben unterschrieben, Organisationen. Was werden denn jetzt die nächsten Schritte sein in den nächsten Wochen, in den Monaten? Wie wollen Sie das Grundeinkommen, das Thema zu einer öffentlichen Diskussion in Deutschland, vielleicht aber auch europaweit machen?
Also der erste Punkt war, dass wir festgestellt haben, wir haben natürlich eine Debatte schon über Jahrzehnte in Deutschland zum Thema Grundeinkommen. Die bewegte sich aber in relativ engen Kreisen, hauptsächlich unter Befürworterinnen und strikten Gegnerinnen. Was wir brauchen, und da ist die Corona-Krise eben auch ein Schub, ein Motivationsschub. Was wir brauchen, ist eine breite öffentliche Debatte über das Grundeinkommen. Und eine ernsthafte Debatte. Wie wollen wir das machen? Wir wollen mit einzelnen Veranstaltungen, ob nun live oder digital, dafür sorgen, dass unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, unterschiedliche Berufsgruppen zueinander kommen, auch Skeptikerinnen und Ablehnerinnen, und miteinander diskutieren, was brauchen wir, um gut und existenzsicher zu leben. Das sind der erste Schritt. Der nächste Schritt ist, wir planen im Herbst einen Start einer europäischen Bürgerinitiative zum Grundeinkommen. Wir haben jetzt die Registrierung von der Europäischen Kommission bekommen, dass wir im Herbst in ganz Europa, also in der EU, eine Massenpetition starten können, um die Kommission zu bewegen, einen Vorschlag zu unterbreiten, wie man in allen Ländern der EU ein Grundeinkommen in Existenz- und teilhabesicherer Höhe einführen könnte. Das ist der nächste Schritt. Und wir werden uns natürlich garantiert auch bei der Bundestagswahl extrem einmischen und die Kandidatenparteien auf Herz und Nieren prüfen, wie haltet ihr mit dem Grundeinkommen.